Wie das Sterben weicht auch der Tod allen Versuchen aus, ihn zu verstehen. Er entzieht sich einem eindeutigen Begreifen. Er ist darin wie Wasser. In dem Augenblick, in dem man es endlich zu fassen meint, rinnt es einem durch die Finger. Das schreibt Roland Schulz in seinem Buch »So sterben wir, unser Ende und was wir darüber wissen sollten«. In dem Buch beschreibt er akribisch, was passiert, wenn ein menschlicher Körper biologisch stirbt, wie der Körper schon Tage vor dem letzten Atemzug auf den nahenden Tod reagiert und was danach geschieht. Roland Schulz erzählt dann weiter, was mit dem Leichnam passiert. Er erzählt auch vom Schmerz und der Trauer um den Verstorbenen. Roland Schulz ist bei uns im Studio. Guten Tag, Herr Schulz.
Guten Tag.
Sie sind jetzt Jahrgang 1976, habe ich gelesen. Also statistisch gesehen noch weit weg vom eigenen Tod. Wie sind Sie denn darauf gekommen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen?
Es war ein Gefühl. Ich hatte vor ein paar Jahren mitbekommen, dass im Bundestag über den assistierten Suizid diskutiert wurde. Das war ja eine große Diskussion, sehr spannend, kein Fraktionszwang. Plötzlich bildeten sich Koalitionen über Parteien hinweg, sehr persönliche Schilderungen. Und es wurde dann auch ein Thema in der Zeitung oder im Radio. Und ich hatte aber das Gefühl, alle reden vom Sterben, aber was ist es denn eigentlich ganz genau? Dann habe ich mich auf die Suche gemacht.
Und wie sind Sie jetzt darauf gekommen, diese Herangehensweise zu wählen, also akribisch zu beschreiben, was passiert, wenn ein menschlicher Körper biologisch stirbt?
Also ich hatte am Anfang so ein bisschen blauäugig die Idee, naja, also ich war ein paar Jahre vorher Vater geworden, da gibt es so Erklärungsbücher über den Anfang des Lebens ganz genau beschrieben und ich dachte, naja, das gibt es doch bestimmt zum anderen Ende des Lebens auch. Und habe dann festgestellt, nee, gibt es nicht. Und dann wurde ich neugierig. Wenn Journalisten neugierig sind, gehen sie ins Archiv, um einfach mal zu gucken, was gibt's denn schon. Und dann habe ich also im Archiv schon Geschichten und Artikel über das Sterben und über den Tod gefunden. Das waren aber immer ganz konkrete Fälle. Und als ich diese Geschichten dann las über Menschen, einen Herrn Müller oder eine Frau Meier, die starben, fühlte ich mich so angerührt. Ich war traurig auch. Aber kaum war ich mit dem Lesen sozusagen durch, hatte ich so eine Art von gnadenlosen Reflex, den vielleicht viele kennen. Dieses, naja, bin ja nicht ich. Und das ist die Sache, die Wahrheit ist doch, das bin ich. Ich weiß nicht, was morgen ist oder in einem Jahr oder in fünf, wenn ich das noch erlebe. Aber eine Sache ist ganz sicher, ich werde sterben. Und das blende ich aber aus. Und dann dachte ich, wie gehe ich damit um? Und so kam ich dann darauf, das auch so zu erzählen, wie ich es jetzt erzähle, in so einer sehr direkten Ansprache.
Jetzt mal ganz platt gefragt, was bringt mir das denn, wenn ich jetzt diese biologischen Zusammenhänge ganz genau kenne und darüber höre?
Ich glaube, dass Wissen besser ist als Nichtwissen, darüber zu sprechen besser ist als Schweigen, aber um darüber sprechen zu können, um etwas wissen zu können auch oder verstehen zu können, muss ich erstmal diesen schwarzen Fleck, der da irgendwie besteht, ein bisschen ausleuchten. Also ich wollte dann schon wissen, was passiert denn da recht genau? Und so bin ich am Anfang auch gestartet. Ich dachte, kann ich das nicht begreifen wie eine Sprache oder wie ein Motor? Dann haben Ärzte natürlich gesagt, naja, also so einfach ist es nicht, weil wir können nicht genau sagen, was der Puls macht bei jedem Sterbenden. Wir können nur sagen, was so archetypische Muster sind, die viele Sterbende zeigen dann, wenn sie im Sterben liegen.
Und ganz genau, wie sich das Bewusstsein verabschiedet. Sie versuchen sich dem ja auch zu nähern. Es gibt ja auch viele Tierversuche dazu. Aber ganz genau werden wir es nie wissen können, oder?
Genau. Am Anfang war dieses Gefühl, ich bin neugierig, ich will es wissen. Und Stück für Stück habe ich akzeptiert und gelernt, dass ich es in dieser Präzision, wie ich mir das erhofft hatte, blauäugig, nie werde ergründen können, weil das unmöglich ist. Dafür ist Sterben zu komplex, Sterben zu individuell. Und wir stoßen da mit unserer Wahrnehmung und mit unserem Wissen auch an eine Grenze. Also viele Sterbende trüben ein, sagen die Ärzte. Das bedeutet, sie gleiten in eine Art von Dämmer, eine Art von Bewusstlosigkeit. Da ist Sprechen dann nicht mehr möglich oder oftmals nicht mehr möglich. Alles, was ich jetzt wahrnehme oder als Wissenschaftler oder als Arzt beschreiben kann über den Sterbenden, ist ja mein Eindruck von außen. Es gibt keine Studien. des Sterbens, die von Sterbenden kommen. Und das ist schon wichtig, das zu begreifen und auch anzuerkennen. Wir werden dieses Mysterium, das es dann letztendlich ist, nie vollständig durchdringen.
Da bleiben dann oft nur Gesten. Man liest vielleicht etwas noch in den Augen, wenn der Sterbende nicht mehr sprechen kann. Das ist sehr, wie Sie sagten, sehr individuell, diese Erfahrung. Früher hat man ja ganz andere Geschichten über Tod und Sterben erzählt. Sie erzählen jetzt gewissermaßen ja das naturwissenschaftliche Narrativ. Ja, früher gibt es Geschichten darüber, wie die Seele den Körper verlässt. Da wurde auch oft ein Fenster geöffnet, damit die Seele ins Freie fliegen kann. Danach wurden im Haus alle Spiegel verhängt. Die Krankensalbung spielte eine große Rolle. Ja. Die Aufbahrung des Toten zu Hause. Das ist jetzt weitgehend alle vorbei. Heute ist der Tod eher ein Vakuum. Der Tod ist uns ganz und gar fremd geworden, oder?
Ich glaube, er ist sehr stark der Sicht entrückt. Das hat damit zu tun, dass, oder erstmal mit dem fantastischen Erfolg natürlich, weil die Menschen hierzulande sehr alt werden, die meisten, ja, sehr alt werden, bis sie dann sterben. Und es tatsächlich Leute gibt, die 60 werden und dann sterben erst ihre Eltern. Das ist historisch eine Anomalie. Und dadurch ist natürlich diese Erfahrung auch im Umgang mit Sterbenden und Toten ein bisschen verloren gegangen. Ich habe einen Arzt gesprochen, der erzählte, dass eine sehr gläubige Familie dann sich versammelt hat beim Leichnam, um den Sterberosenkranz zu beten, tatsächlich mit dem Krankenhausseelsorger. Der Krankenhausseelsorger war lange in der Mission und es ist bei Leichnamen so, wenn das Zwerchfell sich dann entspannt oder auch einfach nochmal Luft entweicht, dass dann so ein Ächzen kommen kann. Die Angehörigen sind fast an die Decke gesprungen, weil sie dachten, der lebt ja noch. Der Seelsorger kannte das aus der Mission, dass das vollkommen normal ist und hat einfach den Sterberosenkranz weitergebetet. Das wäre früher, glaube ich, so nicht passiert. Da hätten die Leute gewusst, wie sich auch ein Leichnam verändert oder dass sowas passieren kann. Aber wo kriegen sie das denn heute noch mit? Die Leute sterben im Krankenhaus. So etwas wie ein Leichnam zu waschen, was ich eine wunderbare Geste finde, geschieht praktisch kaum mehr.
Oder den Leichnam 3 Tage zu Hause aufzubahren, das war früher üblich.
Genau, oder den Leichnam aufzubahren. Ich glaube, da hat es aber natürlich auch einen Grund, dass viele Leute gar nicht mehr wissen, dass es ja rechtlich vollkommen möglich ist. Es steht da überhaupt kein Gesetz dem entgegen. Der Leichnam verändert sich natürlich ein bisschen, aber es ist nicht so, dass das irgendwie gefährlich wäre oder giftig oder sowas. Das stimmt alles nicht. Und dann kommt natürlich unter Umständen ein Bestatter ins Spiel, der sagt, ich nehme ihn mal lieber gleich mit, weil für ihn ist es natürlich einfacher, wenn er den Verstorbenen in eine Kühlung überführen kann, als wenn er dann noch eine Hausaufbahrung hat und eigentlich immer damit rechnen muss, jetzt nach 2 Tagen sagen sie dann, es ist soweit, wir würden ihn gern abholen und er kann schlecht planen.
Aber für die Trauer und den Trauerprozess, diese jahrhundertealten Riten und Sitten, die hatten ja durchaus einen Sinn, auch das langsame Abschiednehmen, das Schweigen, das Stillsein, das Zusammensein mit dem Körper. Das war alles schon sinnvoll, oder?
Ja, das war sinnvoll. Also ich bin jetzt eigentlich kein großer Fan davon zu sagen, dass früher immer alles besser war. Aber diese Sinnhaftigkeit, die besteht natürlich in der Tat. Das ist ja auch das, was man auf Friedhöfen dann bei Beisetzungen oft erlebt. Inzwischen sind viele Urnenbestattungen oder auch Erdbestattungen ohne Begleitung eines Priesters, ganz egal von welcher Glaubensgemeinschaft, weil die Leute das Gefühl hatten, diese Rituale erscheinen uns leer. Wenn man dann so eine Beisetzung aber erlebt, dann stellt man fest, neue Rituale, neue Formen des Abschieds und der Trauer haben wir in der Gesellschaft noch nicht gefunden. Ich hoffe, dass das irgendwann passiert, gerne auch mit Priestern natürlich.
Für manche christliche oder für viele christliche Familien ist es da fast sogar noch erleichternd, auf diese alten Rituale zurückgreifen zu können. Sie beschreiben das natürlich auch in Ihrem Buch. Sie zitieren da einen Pfarrer. Sie verfolgen gewissermaßen eine christliche Beerdigung als eine Möglichkeit des Abschiednehmens. Sie haben für Ihr Buch ausführlich recherchiert, wahrscheinlich nicht nur an dieser Beerdigung teilgenommen, sondern waren auch bei Beerdigungsunternehmen, mit Ärzten haben Sie gesprochen. Sie sind auch im Hospiz gewesen. War das im Hospiz nicht todtraurig und bedrückend?
Ja, schon. Aber es ist eben ein Teil des Lebens. Ich kann ja nicht davor davonlaufen. Nur weil ich sage, ich will es nicht sehen, wird es ja nicht verschwinden. Ich glaube, dass diese Traurigkeit, ich will nicht sagen, dass das jetzt was Gutes ist, aber Ich hatte immer das Gefühl, im Ganzen hat es so seinen Sinn. Wir werden geboren, wir leben und dann sterben wir, ob wir wollen oder nicht.
Trotzdem ist es natürlich eine Erschütterung, die man wahrscheinlich theoretisch nie nachvollziehen kann, wenn man selbst für sich oder für einen ganz nahen Angehörigen die Nachricht bekommt, dass das Leben zu Ende geht, ja, dass man eine Krankheit hat, die nicht heilbar ist. Das ist etwas, was einem immer auch fremd bleibt, oder?
Ich glaube, das ist was ganz Entscheidendes. Ich kann mich Sterben und Tod nur nähern, mache das aber natürlich kognitiv durch Gedanken. Sterben ist aber auch ein seelischer Prozess. Und das werde ich dann tatsächlich erst begreifen, wenn ich selber betroffen bin oder tatsächlich nahe Angehöriger. Deswegen raten erfahrene Pfleger und Ärzte immer zu Demut und Respekt vor Sterbenskranken, weil sie sagen, wir haben es ja leicht, darüber jetzt zu reden. Auch wir, wie wir hier sitzen, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir in uns jetzt reinschauen, dann haben wir doch in unserem Innern immer diese stille Überzeugung, mich betrifft es eigentlich gar nicht, diesen Reflex, den ich schon schilderte. Und irgendwann wird es so sein, dass wir dann wissen, doch jetzt betrifft es mich. Und das hat dann natürlich eine Wucht. Das hat eine solche Wucht. Also es gibt Wissenschaftler, die versuchen, das in Worte zu kleiden. Die sagen dann, ja, das ist das Ersttrauma des Sterbens. Alle diese Worte beschreiben, glaube ich, nicht diese Wucht, wenn in dein Bewusstsein dringt, ich werde sterben. Ich werde sterben. Und es wirklich wahr ist.
Am Ende Ihres Buchs über Tod und Sterben, in dem Sie einen Sterbenden und auch den Toten danach noch begleiten, bis weit nach dem Tod, also am Ende, da steht das vollständige Vergessen des einzelnen Menschen. Denn das ist ja alles eine Frage der Zeit, das machen wir uns nie so richtig bewusst. Also in 200, 300 Jahren sind wir alle vollständig vergessen, nichts bleibt von uns. Ist das nicht unendlich trostlos?
Ja, vielleicht. Aber ich glaube, es hat auch ein Stück weit was Tröstliches. Wir machen uns das ja gar nicht so bewusst, dass es gibt immer diesen Spruch manchmal auf Trauerfeiern, ein Mensch ist erst dann wirklich tot, wenn er vergessen ist. Was Tröstendes haben soll, und es hat ja auch was Tröstendes, aber die Menschen, die diesen Verstorbenen kannten, werden selber sterben. Sein Mann, seine Frau, seine Kinder, auch seine Enkel, jeder, der ihn kannte, wird selber sterben und Stück für Stück erlischt damit eigentlich dieser Verstorbene dann vollkommen. Es gibt keine Erinnerungsunsterblichkeit, auch bei berühmten Leuten finde ich nicht. Also man denkt immer so, ach ja, aber wir erinnern uns doch noch, sagen wir, an Goethe. Aber das ist doch vollkommen abstrakt. Keiner weiß mehr, wie Goethe gelacht hat oder wie er getanzt hat oder wie er geschimpft hat. Er ist eigentlich vollkommen verstorben. Es weiß keiner mehr, wie er als Mensch war.
Wir schreiben doch immer in die Todesanzeigen, ja, du lebst in unseren Gedanken weiter, du lebst in unserem Herzen weiter, das tröstet uns. Ja. Aber das ist auch immer nur ein Trost auf Zeit. Was soll denn daran tröstlich sein, dass wir irgendwann vollständig vergessen sind und nichts, null, nothing von uns bleibt?
Ich finde es deswegen tröstlich, weil wir uns natürlich ein Stück weit, es ist so leicht gesagt, obwohl es so schwer zu greifen ist, glaube ich, wir nehmen uns als Menschen natürlich ganz schön wichtig oft. Das sind wir aber, glaube ich, gar nicht. Ich habe mit Statistikern gesprochen, die dann so ganz nüchtern mal runterrechnen. Es sind Tausende von Generationen vor uns gestorben. Millionen von Menschen schon, an die wir uns alle nicht erinnern. Und jetzt sind wir da und dann werden wir sterben und dann werden wir irgendwann vergessen sein. Für mich hat das tatsächlich was Tröstliches.
Vielleicht auch was Befreiendes.
Vielleicht, ja. Also.
Aber das verlangt schon eine große Größe, um das auch wirklich...
Ich glaube, das ist natürlich wieder diese Sache, dass es so leicht ist, darüber zu denken. Also damit will ich jetzt nicht sagen, dass es leicht ist, sich damit auseinanderzusetzen. Überhaupt nicht. Aber es ist von Staats wegen, von der Seelsorge wegen leicht, darüber nachzudenken. Aber wie es dann tatsächlich sein wird, steht auf einem ganz anderen Blatt.
Im Nachwort Ihres Buches »So sterben wir« schreiben Sie, ich hatte manchmal das Gefühl, dieses Buch wirke viel zu freundlich für die Umstände, in denen manche Menschen sterben und bestattet werden. Warum?
Bei meiner Recherche habe ich festgestellt, dass in einer Stadt wie Berlin zum Beispiel, da sterben jeden Tag 100 Leute. Und nicht jeder von denen stirbt in Gegenwart seiner Angehörigen oder auch umsorgt im Krankenhaus, sondern er stirbt allein, zu Hause, Vielleicht ist keine Familie mehr da oder keine Familie, die noch etwas von ihm wissen will. Dieser Aspekt fehlte mir manchmal in meinem Buch, weil ich den Leser direkt anspreche. Weil ich ja sage, du bist es, der da stirbt. Du bist es, der jetzt umtrauert wird. Du bist es, der vom Bestatter umsorgt wird. Und dadurch hatte ich manchmal das Gefühl, ich beschreibe, so hart das Buch ist, es in einer Wärme, die es in manchen Fällen bei manchen Verstorbenen nicht hat. Und das hatte ich eigentlich als Fehler begriffen. Ich wusste aber nicht, wie ich das gegriffen kriege, diesen zusätzlichen traurigen Aspekt.
Hat ja auch was unendlich Trauriges, wenn wir in Zeitungen lesen, dass jemand verstirbt und dass nach Angehörigen oder überhaupt nahen Menschen gesucht wird, die diesen Menschen kannten, oder dann eine anonyme Bestattung stattfindet. Das drückt dann auch natürlich das Leben vorher auf, das ja schrecklich einsam schon gewesen sein muss.
Ja, und ich finde, daran zeigt sich natürlich wahnsinnig viel, weil ich habe manchmal auch im Gespräch mit Angehörigen, taucht immer so dieser Satz auf, irgendjemand will irgendjemand nicht zur Last fallen. Dass ein Sterbender dann gesagt hat, ja, ich will euch aber nicht zur Last fallen und wir machen mal lieber eine Feuerbestattung oder es soll keine Grabstätte, weil ihr könnt euch nicht drum kümmern. Und ich finde, wer, wenn nicht die Sterbenden und die Toten, soll uns denn zur Last fallen dürfen? Ich finde das ganz schlimm, wenn Menschen einsam sterben und dann eine Beisetzung stattfindet, wo vielleicht tatsächlich gar niemand mehr da ist, außer jemand von Amts wegen.
Herr Schulz, abschließende Frage. Was tröstet Sie denn, wenn Sie an den Tod Ihrer Freunde und Angehörigen oder sogar an Ihren eigenen Tod denken?
Bei mir selber ist es so, ich bin katholisch. Ich habe eine Glaubensvorstellung davon, wie es nach dem Tod weitergeht. Aber es ist im Glauben und nicht Wissen. Aber für mich ist dieser Glaube schon wichtig. Ich habe einmal bei der Recherche ein Begräbnis in einem größeren Kloster mitbekommen. Da ist die katholische Kirche natürlich Pomp und Gloria. Das Salve Regina wird gesungen, weil ein Geweihter zu Grabe getragen wird. Fast schon ein bisschen zu viel vielleicht, aber da entfalten Rituale tatsächlich eine große Kraft. Und dieses und das ewige Licht leuchte ihnen, finde ich toll. Ich finde auch dieses Memento Mori in der christlichen Bestattung großartig, zu sagen, und jetzt gedenken wir und jetzt beten wir für den in unserer Mitte, der als nächstes sterben wird. Da erschrecken immer viele, die es nicht kennen oder es ihnen nicht mehr so vertraut ist, aber das hat schon eine Kraft.
Das, was wir da in der katholischen Kirche erleben können, hat auch eine große Symbolkraft, wenn wir allein an Ostern denken, nicht? Die finstere, dunkle Kirche, man sieht gar nichts und auf einmal kommt so ein kleines Licht da hinten und verbreitet sich.
Ja, das stimmt, aber bei dem Begräbnis, was ich gerade schilderte, in dem Kloster, der Abt zum Beispiel, hat in seiner Predigt schon durchscheinen lassen, dass es für jeden, der sozusagen sein Leben Gott widmet, das natürlich ein extremer Punkt ist. Weil da wird nochmal klar, glauben wir jetzt wirklich fest daran? Wissen wir es denn? Und diesen Zweifel in der Predigt dann auch zuzulassen und zu zeigen, wir glauben daran, aber ganz genau wissen tun wir es nicht, fand ich sehr toll. Weil es ist natürlich einfach zu sagen, ja klar, du wirst wieder auferstehen und alles Bingo. Aber manche Palliativärzte sagen, gerade gläubige Menschen ringen am Ende oftmals noch sehr mit sich. Weil dann ist es nämlich nichts mehr Abstraktes und die Osternacht.
Da haben wir wieder das sehr Intime des Glaubens, also auch diese große Gabe, sich diesem Glauben überlassen zu können. Das ist ja auch nicht immer gleich. Auch ein Sterbender wird große Augenblicke, wie auch Jesus am Kreuz, um mal so hoch ins Regal zu greifen, des Zweifelns und der Krise haben.
Genau.
Aber dann immer wieder darauf zu vertrauen, dass man sich dem Glauben überlassen kann.
Also Glaube ist Hoffnung.
Vielen Dank, Roland Schulz. So sterben wir, unser Ende und was wir darüber wissen sollten. So heißt sein Buch, das unbedingt lesenswert ist. Und wenn Sie es gelesen haben, kommen Sie schnell ins Gespräch und reden endlich über ein Thema, das heute viel zu oft tabuisiert wird und dadurch viel mehr Angst macht, als wenn man darüber spricht. Das Buch »So sterben wir« ist im Piper Verlag erschienen. Es hat 240 Seiten und kostet 20 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.